Hier sind die Geldfreunde. Das ist unser Community-Podcast. Wir möchten damit unseren kleinen Beitrag zu einer sozial nachhaltigen und von Transparenz und Fairness geprägten Finanzwelt leisten. Warum eigentlich? Naja, es geht um Vertrauen. Vertrauen in Menschen, in Produkte, in Services, in Anbieter und Berater. Dieses Vertrauen entsteht durch Authentizität der Menschen, ihrer Kompetenz und baut sich über eine langfristige, ehrliche Arbeit auf. Wir stellen hier Freunde vor, Partner und Marktteilnehmer, die mit ihrem Job rund ums Thema Geld ja echte positive Beispiele sind und echte Vorbilder damit auch darstellen. Uns würde es sehr freuen, wenn auch diese Episode zur Inspiration dient und auch einen informativen Mehrwert liefert. Wir freuen uns natürlich über jedes Feedback, über konstruktive Kritik, aber auch über Anregungen, welche Themen wir künftig auch aufgreifen sollten. Also jetzt geht's los. Viel Spaß bei der nächsten Episode. Heute bin ich zu Gast bei Bianca Barth, einem ganz besonders sympathischen Mitglied unserer Geldfreunde-Community. Ich kenne und schätze sie seit vielen Jahren, so bestimmt 16, 17 Jahre. Und ich bekenne an dieser Stelle sehr gern, dass ich selbst auch bei ihr Kunde bin. Sehr zufriedener Kunde. Das sage ich aus ganzem Herzen. Ja, daher ist es mir eine große Freude, dass sie jetzt hier mit mir zusammen diese Episode macht. Jo, Bianca. Lass uns doch mal anfangen und mal so loslegen, indem du mal kurz sagst, wer du bist und was du machst.
Okay, das mache ich sehr gerne. Erstmal hallo Axel. Danke für die Möglichkeit, heute hier mit dir sprechen zu können und mich mal vorzustellen. Mein Name ist Bianca Barth. Mein Unternehmen ist Finanzpartner Leipzig. Also wir sind reiner Finanzierungsmakler vom Ratenkredit über die Baufinanzierung bis hin ja zu gewerblichen Krediten.
Das macht ihr ausschließlich in Leipzig?
Nein, also wir sind bundesweit tätig und können das durchaus auch in anderen Gebieten anbieten. Also Leipzig natürlich als Region, wo wir sitzen und da mit dem entsprechend meisten Geschäft. Aber wir können das auch bundesweit abbilden.
Wie macht ihr das bundesweit?
Na, wir haben auf der einen Seite verschiedenste Zuträger, Tippgeber, die mit ihren Fällen zu uns kommen. Das sind klassischerweise Immobilienmakler, Versicherungsmakler in dem Bereich, die die Baufinanzierung, den Ratenkredit selber nicht anbieten und sagen, wir brauchen jemanden, der sich damit halt auskennt, jemand, der das ausschließlich in dieser Form macht, kein anderes Produkt hat und unseren Kunden dann halt auch umfassend beraten kann. Und die kommen dann auf mich zu, ich führe die Beratungsgespräche dann im Regelfall durch und das geht ja auch alles über Online-Beratung. Die lokalen Kunden natürlich auch gern hier im Büro.
Okay, ich verstehe. Ja, so habe ich es ja damals gemacht, ja, also von daher, das kann ich absolut empfehlen, ja, wunderbar. Ansonsten, ja klar, Videokonferenzen ist ja heute da überhaupt kein Ding mehr, genau. Wo auch die Hemmschwelle, denke ich mal, auch von den Kunden immer geringer wird. Das, denke ich, ist heutzutage ein ganz normales Tool, oder?
Wir haben es zu Corona-Zeiten gemerkt. Bis dahin tatsächlich war es schwierig, in die Online-Beratung zu gehen, weil wir gerade in dem Bereich Finanzierungsberatung, wo es um so viel Geld geht, natürlich Kunden haben, die sagen, oh, ich würde schon gerne wissen, wer sitzt denn da gegenüber und kann ich das Vertrauensverhältnis aufbauen? Ja. Jetzt durch Corona ist das anders geworden, da durften wir ja auch gar nicht. Da war nichts mit direktem Kontakt. Und die Kunden haben sich umgestellt. Es ist einfacher geworden und gerade Familien mit kleineren Kindern, für die ist es auch ein super Tool, muss man dazu sagen, im gewohnten Bereich zu bleiben, das Kind ins Bett zu bringen, wenn mal was ist, kurz den Raum zu verlassen, wiederzukommen, man kann weitermachen.
Und sich um die Finanzierung des Eigenheims zu kümmern.
Genau, so ist es.
Ja, verstehe. Okay, jetzt hast du kurz umrissen, was du so tust. Wie bist du dazu gekommen? Was ist denn so dein beruflicher Werdegang? Also ich meine, ich werde ja nicht geboren, mache vielleicht die Schule und weiß sofort nach dem Abitur oder irgendwie, so, und jetzt werde ich Baufinanzierungsberaterin oder gründe jetzt sofort die Firma. Wie war das bei dir?
Ja, es ist ein bisschen zufallsabhängig tatsächlich wie überall, ne? Also ich habe studiert, nicht Bankwesen oder irgendwas oder Bankwirtschaft, sondern mittelständische Wirtschaft. Das heißt, ich habe erstmal eine Generalistenausbildung hingelegt, was mir aber heutzutage auch sehr hilft, weil ich halt diesen kompletten Unternehmensdurchlauf, die ganzen einzelnen Stationen, Abteilungen, sonstiges auch selbst in dem Unternehmen durchlaufen habe während des Studiums.
Als BWL-Studium, oder?
Also es ist ein BWL-Studium, ja. Und das hat für KMU, also für kleine und mittelständische Unternehmen ausgerichtet. Und bin dann nach dem Studium zu einem Finanzierungsmakler gekommen. Das
Okay.
heißt, meine erste Anstellung waren 4 Jahre bei einem Finanzierungsmakler, bei einem Unabhängigen in der Hinsicht. Und ja, da habe ich auch von der Pike auf im Prinzip dieses ganze Thema Finanzierung on the job mir dazu angeeignet, habe dann irgendwann auch meinen Immobilienfinanzierer bei der IHK noch nachgeholt und fand da so super spannend das Thema, weil halt wirklich kein Fall gleich ist. Du musst dich immer wieder neu einstellen, Lösungen versuchen zu finden, dass ich mich dann selbstständig gemacht habe. Und das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, also seit 2007 bin ich jetzt schon selbstständig. Ich habe jetzt immer gesagt, das Kind ist erwachsen geworden, wie man so schön sagt. Die 18 Jahre sind voll.
Okay, das heißt, du hast Blut geleckt, während du das als Angestellte gemacht hast
Genau.
und dachtest so, das wird jetzt mein eigenes Baby.
So ist es. So ist es. Und ich habe es auch tatsächlich nicht bereut mit allen Höhen und Tiefen, die man natürlich dann auch so erlebt, weil gerade im Finanzierungssegment ist es sehr unterschiedlich, was Bankpartner anbieten, was gerade mal geht oder auch nicht geht. Also die Geschäftspolitik der Banken ändert sich dort sehr stark. Über die lange Zeit hinweg haben wir natürlich auch ein völlig anderes Arbeiten gehabt. Also ganz am Anfang in Anstellung, 2003 kann ich mich noch an vierfachen Durchschlag erinnern. Größe A3. Jetzt mittlerweile sind wir natürlich da fast komplett digital
Vierfacher
unterwegs.
Durchschlag, du meinst so Antragsformulare, die man
Genau.
handschriftlich
Mit
auf
Kuli.
Papier mit
Möglichst
Kugelschreiber?
aufdrücken, genau.
Okay, ja, verstehe. Okay, nee, das ist doch ein interessanter Punkt. Jetzt hast du umrissen, wie du dazugekommen bist, aber kannst du jetzt mal sagen, was sich so herauskristallisiert hat in den letzten Jahren? Wer sind so deine typischen Kunden und was haben die so für Finanzierungsherausforderungen?
Typischer Kunde. Das ist eine gute Frage tatsächlich. Also ich würde sagen, das Gros meiner Kunden sind so zwischen 25 und 60. Ja, wobei halt so der klassische Kunde so irgendwo, ja, so Ende 30, Anfang 40 ist, weil man halt sich mit dem Thema Immobilie beschäftigt und dann sagt, okay, ich würde gerne was machen. Die etwas älteren Kunden haben dann meistens eher schon zu tun mit, wir haben eine Anschlussfinanzierung zu machen, die 10 Jahre sind rum, 15 Jahre sind rum. Und ich habe auch schon ganz viele Kunden begleitet, wo ich die Eltern zum Beispiel finanziert habe. Und jetzt schon mittlerweile die Kinder kommen. Also die sind jetzt auch ein
Okay.
bisschen älter schon geworden und kommen dann mit ihren Finanzierungsthemen auch gern zu mir.
Spricht für eine gute Customer Lifetime Value, ja, dass also
Ja.
die Eltern die nächste Generation so positiv beeindruckt haben, ja, oder du vielmehr mit deiner Arbeit, dass dann jetzt auch die Kinder sagen, Bianca, lass uns doch mal über unsere Immobilie sprechen. Okay. Also das sind jetzt die Eigenheimfinanzierer.
Genau.
Was für Finanzierungen bietest du noch an?
Also klassisch Ratenkredite, also da auch tatsächlich von, was weiß ich, wenn du dir ein Auto kaufen möchtest, gehst zum Autohaus, hast ein Angebot, willst aber noch wissen, ist es jetzt ein guter Zinssatz oder nicht, dann kann ich da sicherlich was Vergleichendes anbieten und kann auch sagen, ganz offen und fair, ja, mach, ne, ich kriege das nicht günstiger hin oder wir haben andere Optionen. Wir haben Umschuldungen auch in dem Bereich. Ich habe zum Beispiel sehr viele Kunden, die schon 3, 4, 5 Ratenkredite haben, von der hohen Rate dann runterkommen wollen, ein bisschen Optimierung dort haben wollen, vielleicht auch nochmal 2000 Euro extra brauchen und solche Geschichten dann halt mit
Okay.
anbieten. Wir haben Konsolidierungen schon dabei gehabt, wo es wirklich auch schon Probleme gab, wo man halt Kunden wirklich weiterhelfen wollten in dem Bereich, weil es halt nicht mehr funktionierte. Also es war so ein bisschen 5 vor 12 Thema. Auch
Okay.
das haben wir schon mit begleitet. Wir haben im Bereich der Gewerbefinanzierung natürlich auch Leasing, Mietkaufgeschichten, Fuhrparkerweiterungen,
Okay.
Maschinenkäufe. Solche Geschichten bieten wir auch mit an. Existenzgründungen in einzelnen Branchen ist aber tatsächlich aufgrund der vielen Zeit, die du investieren musst, jetzt erstmal nicht das Stammgeschäft.
Okay,
Also kann
das.
man nicht zu viele Fälle annehmen. Das machen wir im Regelfall dann eher so im Bereich der Apotheker, Ärzte, Beinberufe.
Okay, da bist du so ein bisschen spezialisiert. Okay, das heißt, ich habe mitgenommen, ihr macht Finanzierung verschiedenster Art, sowohl für Privathaushalte als auch für gewerbliche Kunden.
Das ist richtig.
Okay, ja, verstehe. Jetzt hast du zwischendurch angesprochen, Konsolidierung. Das heißt also, möglicherweise gibt es da finanzielle Schwierigkeiten, vielleicht sogar Insolvenzen, wo du dann den Kunden richtig geholfen hast. Was sind denn so deine wesentlichen Learnings gewesen? Ich denke mal, gerade von solchen Krisensituationen, wenn alles so cremeschnittig durchläuft, dann, okay, das läuft halt so durch, das ist toll und alle sind zufrieden, aber man lernt ja am meisten von so schwierigen Fällen, ja, wo vielleicht auch was schiefgelaufen ist oder wo Menschen sich an dich gewandt haben in ihrer Not nach dem Motto, hier, es ist 5:12 oder eigentlich schon noch später, kannst du mir helfen, können Sie mir helfen? Was waren so die wichtigsten Punkte, wo du sagst, okay, also das hat einen tiefen Eindruck hinterlassen und darauf möchte ich gerne die Hörer des Podcasts auch mal hinweisen, schon vielleicht so ein bisschen vorausschauend darauf zu achten.
Das Erste, was ich sagen würde in dem Bereich, wenn es halt wirklich Schwierigkeiten gibt, such dir frühzeitig Hilfe. Ja, also das, was wir regelmäßig feststellen, ist, dass viel probiert wird, dann aber nicht erfolgreich ist, dass der Kopf in den Sand gesteckt wird, ne, Briefe nicht mehr geöffnet werden, sonstiges, wo es halt dann immer mehr wird und einfach auch der Überblick verloren geht. Und wenn das alles nicht mehr gegeben ist, wenn das nicht funktioniert und man irgendwo das Gefühl hat, man schafft es selber nicht mehr und man kluckert ab, auf gut Deutsch, frühzeitig jemanden suchen, von dem man Hilfe bekommen könnte. Ja, also, dass man einfach mal sagt, das ist jetzt das Problem und habe ich in irgendeiner Form eine Chance, eine Lösung zu finden. Also vielleicht, um ein Beispiel zu bringen, wir hatten auch schon ein Projekt. Da war es wirklich schon 11:55. Na, der ist wirklich zu spät gekommen, hat selber sehr viel versucht noch, hat irgendwo überall mit seinen Gläubigern auch selber gesprochen und hatte das Problem, dass die Raten, die er dort versprochen hatte, auch nicht mehr zu bezahlen waren, weil die wollten natürlich alle Geld haben und er hat dann sich gefreut, ja, ich sag mal ja. Und es hat aber nicht funktioniert, na, er konnte es nicht mehr tragen. Und dann ist ihm das über den Kopf hinausgewachsen. Und der kam dann später, hatte auch leider schon eine negative Schufa. Dort war aber nicht insolvent oder sonstiges. Dort haben wir es noch geschafft, dann eine Lösung zu finden, haben die Familie mit an den Tisch genommen, haben wirklich ganz offen das Problem besprochen, welche Ansätze es geben könnte, auch mit den Eltern in dem Moment durchdiskutiert. Und zum Schluss ist es dann in Abwägung aller Möglichkeiten darauf hinausgelaufen, dass die Eltern das Objekt gekauft haben, um das dann zu sichern für die Familie, weil es waren noch mehrere Kinder mit in dem Haushalt beteiligt. Da wäre eine neue Miete auch nicht so einfach gewesen. Und dann haben die jetzt halt eine Miete an die Eltern gezahlt und werden es vielleicht nach 10 Jahren oder wann auch immer dann nochmal neu angehen und vielleicht wieder zurückkaufen. Aber es hat jetzt erstmal den Wohnraum erhalten, es hat den Wert in dem Sinne
Verstehe, klar.
familienbezogen erhalten und hat jetzt erstmal die Wohnsituation geklärt. Also
Okay.
manchmal sind das auch diese anderen Ansatzpunkte, wo der klassische Kunde, der schon nicht mehr weiß, wo er halt letztendlich weiter schwimmen soll, weil er schon kluckert.
Ja, verstehe.
Wo man aber sagen kann, okay, pass auf, es könnte trotzdem noch Möglichkeiten geben.
Okay. Das hätte wahrscheinlich ein klassisches Finanzierungsinstitut so nicht gemacht, ja, so die ganze Privatsphäre mit einbezogen und hier nach Lösungen zu suchen. Die hätten dann gesagt, okay, ist halt so,
Richtig,
meld doch
richtig.
Insolvenz an oder machen wir
Naja,
es selber.
es interessiert halt auch viele bedingt. Ne? Also mir sind meine Kunden sehr, sehr wichtig und dass ich versuche, zumindest irgendwo einen Ansatz zu finden. Ich kann nicht zaubern, sage ich immer. Also alles kann ich auch nicht regeln. Man wird auch nicht immer eine Lösung finden, weil Probleme, die entstanden sind, für die kann ich als Berater ja auch nichts. Ich kann bloß versuchen, einen Weg aufzuzeigen. Ne? Und wenn der Weg zum Schluss halt im Zweifel Insolvenz heißt, ist es auch noch so, ist dann nicht schön, aber da waren die Probleme ja vorher schon passiert. Deshalb so frühzeitig wie möglich. Auch mit ordentlichen Absicherungen vielleicht einfach arbeiten, weil das erlebe ich auch regelmäßig, dass das Thema Risikolebensversicherung zum Beispiel nicht angegangen wird. Oder nochmal den BU-Schutz anzugucken, ne, weil so ein Haus ja immer ein gewisser Part ist, aber es ist natürlich eine Sache, wo du dein Risiko änderst, wenn du einen Kredit aufnimmst.
BU heißt Beruf.
Berufsunfähigkeit, ne, weil solche Sachen passieren natürlich, ne, und wir reden immer darum, wenn wir jetzt einen Kredit eingehen, kannst du dir den leisten? Kannst du natürlich nur, wenn du ein Einkommen hast oder wenn du Einnahmen hast. Und das einfach nochmal für sich selber durchzurechnen, zu durchdenken. Wenn der Kunde sich dann dagegen entscheidet, ist es seine Entscheidung gewesen. Aber dass man auch darauf mal hinweist, dass da
Stimmt, ist ein
entsprechend
guter
auch
Punkt.
wichtige Themen sind.
Guter Punkt. Okay. Danke. Gibt es weitere Dinge, wo du gerne vor vielleicht auch warnen möchtest? Oder wo du sagst, also achtet bitte darauf, im Zuge von Hausfinanzierung oder solchen Überlegungen. Klassische Familie überlegt sich vielleicht gerade, eine Immobilie zu erwerben, eine bestehende, ne, oder irgendwie was neu zu bauen. Gibt es da Punkte, wo du sagst, also das bitte sofort vermeiden oder überlegt es euch oder hier braucht euch Hilfe?
Das ist ein schwieriger Punkt, weil das wirklich ein sehr individuelles Thema ist. Also sag mal, du hast in jeder Familie ja von Seiten der Bonität Sachen, die sicherlich anders zu beachten sind. Dann hast du jedes Mal ein anderes Objekt. Du hast vielleicht mal einen Neubau und du hast auf der anderen Seite andere Dinge. Also was ich definitiv sagen würde, egal wie es ist, kündigt euren Mietvertrag nicht zu zeitig. Einfach nur mal ganz lapidar, nur um Kosten zu sparen. Also das haben wir auch schon ein paar Mal gehabt, dass man dann noch irgendwie bei den Eltern mitwohnen musste, weil man aus der alten Bude schon raus musste. Also das sollte jetzt nicht unbedingt der Fall sein. Ansonsten, ich würde immer sagen, geht zum Berater. Lasst euch Hinweise geben, individueller Natur. Das ist das Wichtige, weil nur so kannst du gut vorbereitet in das Ganze reingehen. Also die Kunden, die klassischerweise zu mir kommen, ist es nicht unbedingt der, sag mal, Konditionshascher, der jetzt sagt, was weiß ich möchte jetzt gar keine großartigen Informationen haben. Hier ist mein Antrag und ich hätte jetzt gern morgen den
Das
Darlehensvertrag zu
Angebot
der
von der Bank
Kondition.
oder von der Sparkasse hier, kannst du noch was rausholen oder wie?
Habe ich auch mal, haben wir auch schon Sachen rausholen können. Wir waren auch schon günstiger dann in dem Moment. Aber das ist nicht mein klassischer Kunde. Der klassische Kunde ist der, der zu mir kommt, der wirklich diesen Input haben möchte, der ein bisschen mehr Verständnis zu dem Thema haben möchte oder für den vielleicht auch Finanzierung erstmal, wenn er herkommt, ein ganz schwieriges Thema ist, weil es ihn belastet, ne? Es ist auf einmal so viel Geld, was du aufnehmen musst.
Und langfristig häufig.
Langfristig viele Jahre, viel monatliche Rate, die du da irgendwo ins Land gehen lässt. Und das willst du aber mit einem guten Gefühl tun, eine ehrliche Beratung haben, dich als Kunde wahrgenommen fühlen. Und das ist der Ansatz tatsächlich, mehr Hinweise zu geben. Und das kannst du bei dem klassischen Konditionskunden, hast du das nicht, ne? Weil der will gar nicht wissen, was er vielleicht noch zu beachten hätte oder wen er vielleicht mal noch fragen könnte oder ob man jetzt einen Steuerberater noch einbinden sollte, weil halt unterschiedlich viel Eigenkapital von Seiten zwei lediger Kunden mitgebracht wird.
Guter Punkt. Das heißt, du arbeitest auch mit Steuerberatern zusammen, die du dann eventuell dann mit ins Boot holst, wenn du bestimmte Konstellationen siehst?
Ich kann auch konkrete Ansatzpunkte dort geben, also in Form von Telefonnummer weiterleiten, Termine machen. Wenn es natürlich eigene Steuerberater gibt, dann sage ich meinem Kunden auch, passt auf, die und die Themen wäre schön, wenn er die mitklären könnte.
Ah, gut. Prima.
Ja, weil das ist mittlerweile, ich sage immer, der Teufel liegt im Detail, das ist wirklich so. Das geht los bei steuerlichen Themen, wo man einfach nicht drüber nachdenkt, wenn man halt zum Beispiel, wie ich schon gesagt habe, nicht verheiratet ist, dass das vielleicht auch ein Schenkungstatbestand aus Sicht des Finanzamtes sein könnte. Also solche Themen. Es geht los bei anderen Modellen mit zum Beispiel EGBRs mittlerweile.
Was für ein
Ne?
Zeug?
EGBR.
EGBR, was heißt das?
Es gibt eine eingetragene GBR mittlerweile, die klassische Personengemeinschaft, die früher die GBR
Gesellschaftsform. Ja,
war.
okay.
Ne? Es ist eine EGBR. Auch solche Themen werden von Banken mittlerweile durchaus finanziert, nicht von jedem. Auch da gibt es, das kommt darauf an. Aber da gibt es mittlerweile auch ganz gute Varianten, wie man was machen kann.
Okay, verstehe. Okay. Gibt es so aus deinem Netzwerk oder ja, aus deinem Tätigkeitsfeld vielleicht auch weitere spannende Betätigungsfelder oder Projekte, denen du dich gerade widmest?
Ja, gerade aktuell haben wir eins. Das ist für mich auch eins, weil ich wirklich reingewachsen bin, muss ich jetzt dazu sagen. Ich hatte kürzlich die Chance, eine Ausbildung oder Weiterbildung zum Modernisierungsberater mitzumachen.
Modernisierungsberater.
Genau, das ist so ein Ansatzpunkt, wo ich gesagt habe, es klingt gut, ne? Weil, sag mal, wir haben so viel Altbestand, gerade auch
Häuser,
in den
Wohngebäude.
Städten, genau. Und wir erleben ja momentan sehr, dass der Neubau ganz schön hängt. Um das mal so zu sagen. Also ich habe jetzt nicht wirklich viele Neubauprojekte. Das heißt, der Schlüssel, den wir haben, um Wohnraum zu schaffen, das liegt irgendwo im Altbau. Bedeutet aber, dass ich ganz viele Kunden hier auch sitzen habe, die irgendein Objekt kaufen wollen und sagen, hier, ich weiß, das hat ein G oder ein H als Energiewert, also am Ende der Skala sozusagen.
Also
Das, was du nicht,
schlecht gedämmt, altes Haus
genau, das,
mit.
was du gerade eher nicht haben möchtest, weil die Heizkosten und so weiter dann halt relativ hoch sind.
Okay, ja.
Und das heißt, du musst was tun. Ne? Die Kunden wollen vielleicht was tun, scheuen sich aber davor, das zu tun, weil sie gar nicht wissen, was sie alles machen müssen. Na, dann kennen sie keine Handwerker, dann wissen sie nicht, wie ist das mit der Energieberatung. Und diese ganzen Schritte überfordern den Kunden. Ich mache mal so ein bisschen Bild auf. Der Kunde steht vor der Wand, will loslaufen und rennt dagegen.
Okay.
Na, und so fühlt sich das für den Kunden zumindest an. Und durch den Modernisierungsberater habe ich erstmal so immer zum einen so eine einheitliche Sprache in dem Bereich mitlernen dürfen. Ne, also was ist jetzt, was ist eine Wärmebrücke und solche Geschichten, warum sollte man jetzt was an der Gebäudehülle dämmen und solche Geschichten waren halt dort mit Inhalt. Und dadurch habe ich aber auch ein Netzwerk mir auftun können, wo ich jetzt sehr aktiv bin in letzter Zeit. Bin jetzt auch mittlerweile Regionaldirektorin für den Bundesverband für Gebäudemodernisierung hier in Leipzig. Und wir wollen das Thema jetzt hier gut anfangen und aufrollen, wenn du so willst.
Bundesverband für
Gebäudemodernisierung.
Gebäudemodernisierung. Also das klingt jetzt irgendwie für mich zumindest sehr technisch irgendwie, so nach dem Motto, da sind Bauingenieure am Werk und jetzt bist du quasi ja eine Partnerin, die von der Finanzseite kommt.
Richtig, aber das arbeitet ja alles ineinander. Du hast vorhin schon gesagt, Netzwerk.
Ja.
Ne? Und in dem Netzwerk, wenn du so einen Altbau kaufst und modernisieren willst, hast du natürlich anfänglichen Immobilienmakler, der das Ganze vermittelt. Du hast einen Baufinanzierungsmakler, wo du sagen kannst, okay, wie kann ich mir das leisten? Kann ich mir das leisten? Was kostet mich das monatliche Rate?
Ja.
Welche Fördermöglichkeiten habe ich vielleicht in dem Bereich?
Da gibt es Fördermittelberater wiederum auch so eine eigene...
Energieberater, Fördermittelberater, es ist ja alles irgendwo ein Netzwerk. Und wenn du das schaffst, mit so einer Einbindung hier regional anzubieten, sodass du alles so ein bisschen aus einer Hand bekommst, ist das natürlich ein unwahrscheinlicher Mehrwert.
Okay, cool. Okay, und das baust du gerade auf, ja? Mit?
Genau.
Okay, spannend. Dann machen wir es doch so. Du bringst mich gerade auf eine Idee. Lass uns doch dieses Thema mal vertiefen in der nächsten Episode. Würdest du das selber mit begleiten oder wen würdest du da mit empfehlen von dem Verband?
Ich würde den Ronald Meyer empfehlen. Mhm. Der ist federführend für das ganze Thema dort auch da, hat auch diese Ausbildung zum Beispiel mit angeboten und gemanagt und lebt dafür tatsächlich für dieses Sanierungsthema. Also es ist immer wieder eine Bereicherung, ihm zuzuhören.
Ja, kommt er aus der technischen Ecke oder ist er
Bauingenieur,
Architekt? Okay. Ja, gut. Ja, okay. Dann haben wir doch eine neue Idee. Das wird dann quasi die Fortführung unseres Gesprächs hier mit dem Thema Gebäudesanierung.
Richtig. Und das in 22 Tagen.
Wie in 22 Tagen?
So schnell soll das gehen, ja?
Okay. Das ist ein klasse Teaser. In 22 Tagen habe ich dieses Thema für mich prima. Okay. Jetzt vielleicht zum Abschluss nochmal, Bianca. Machen wir mal einen kurzen Schnitt und denken mal groß. Stell dir vor, du könntest, hast alle Möglichkeiten der Welt, könntest alles entscheiden, regeln, Gesetze neu erlassen, wie auch immer. Lass uns mal ein kleines Moonshot-Thinking machen. Gibt es da etwas auf der Welt oder in Deutschland oder vielleicht in der Finanzbranche, wo du sagst, so, von jetzt auf gleich würde ich das und das ändern, damit sich das und das einstellt? Zum Besseren?
Ich glaube, das sind ganz, ganz viele kleine Sachen, die es im Großen und Ganzen einfacher machen könnten. Also es geht schon los dabei, dass man weniger reden sollte, sondern mehr machen.
Okay, gut.
Na, tatsächlich, weil ich jetzt festgestellt habe, wenn du Aufgaben verteilst tatsächlich, irgendwann sitzt du selber da und machst, weil es kommt nichts. Ne? Also das...
Geht ja nicht schnell genug, meinst du?
Es geht mir nicht schnell genug. Wir haben unwahrscheinliche Bearbeitungszeiten. Die Verlässlichkeit tatsächlich, von wenn du andere Partner mit im Boot hast, egal ob das jetzt auf Bankenseite ist mit langen Bearbeitungszeiten, egal ob das irgendwo jemand ist, von dem du irgendeine Unterlage erwartest, diese Verlässlichkeit einfach in dem Thema, dass man sagt, okay, ich kriege das bis morgen und dann kriege ich das bis morgen. Wenn ich es bis morgen nicht kriege, dann kriege ich wenigstens einen kurzen Hinweis und sage, pass auf, es dauert noch einen kurzen Moment, aber ich bin dran. Na, also du musst momentan überall dranbleiben und das nervt ungemein, nimmt ungemein viel Zeit weg. Das wäre im Prozess schon mal schön.
Okay, ich weiß genau, was du meinst. Ich überlege jetzt gerade, an welcher Stelle willst du jetzt da was ändern, außer jetzt an den Menschen?
Das ist eine Einstellungsfrage tatsächlich.
Wir ändern also die Einstellung der Menschen.
In dieser Hinsicht ja, weil ich finde es auch zum Beispiel extrem wichtig, wenn ich jetzt irgendwo einen Kunden berate, dann erwarte ich mir, also auch Erwartungshaltung, ja, dann erwarte ich mir, dass der Kunde mir auch ein Feedback danach gibt.
Ja.
Aber auch das hast du nicht bei jedem. Es gibt Kunden, die sehr, sehr gerne zu dir wiederkommen und sagen, hier, pass auf, es dauert jetzt mal noch 3 Tage, ich bin an dem und dem klären. Oder wenn du mal anrufst und sagst, ja, ich bin jetzt gerade da, es dauert noch oder so, alles gut. Aber es gibt halt auch viele, die berätst du 1,5 Stunden, du hast nie wieder was. Das ist einfach so eine Feedback-Thematik, dass man als Berater auch erwarten kann, dass man Feedback bekommt dazu. Und wenn die das irgendwo was anderes machen wollen, einen anderen Plan haben, ein anderes Objekt kaufen wollen, sonstiges, es ist ein leichtes, einfach mal kurz 3 Worte zu verlieren, zu sagen, pass auf, es hat sich zerschlagen, das und das können wir machen oder ich melde mich nochmal in 3 Wochen, ich habe gerade noch ein anderes Objekt. Dann gucken wir das nochmal und rechnen es durch. Das sind so die Kleinigkeiten.
Ja.
Ansonsten hast du das klassische Thema ja Bürokratie abbauen.
Okay.
Ne? Also wo wir sagen, wir müssen Dinge einfacher machen. Mhm. Und ich finde ganz schwierig momentan, dieses Nichtwissen schützt vor Strafe nicht.
Nichtwissen schützt vor Strafe nicht. Was meinst du da konkret?
Ja, du hast ganz viele Themen, wo du es einfach nicht wissen kannst. Du machst etwas in einem guten Wissen. Ne? Tatsächlich, egal ob als Kunde oder ob als Selbstständiger, als Sonstiges. Du weißt aber schon wieder gar nicht, gibt es da irgendein Urteil, was dir vielleicht wieder auf die Füße fallen kann, was dann halt nochmal entsprechend lange zurückgearbeitet wird. Und dann stehst du da und denkst so, hättest du das mal vorher gewusst. Ne? Aber so dieses Thema finde ich schwierig, weil du kannst nicht alles wissen. Wir haben viel zu viele Gesetze, viel zu viele Auslegungen, viel zu viele Urteile in dem Bereich, die dich in deiner täglichen Arbeit einschränken können, was du aber im Zweifel gar nicht weißt, weil du nicht permanent jemanden beschäftigst damit, der dir das raussucht und sagt, hier, pass mal auf, da hast du das zu beachten, da hast du das zu beachten. Und das kriegst du auch nicht von den Kammern. Also ich sag mal, du bist zwar in der IHK oder sonstiges, aber du kriegst das auch nicht als Hinweise in dem Bereich nochmal, pass mal auf, in eurem Bereich wäre das und das jetzt zu beachten. Das wäre schön, wenn man da vielleicht auch nochmal eine andere Informationspolitik fahren könnte. Ansonsten, ja, was ist noch wichtig? Ich würde tatsächlich ein bisschen wieder aus Bankensicht weggehen vom Thema Prozessdenken zu Kundenorientierung. Mhm. Das wäre für mich ein schöner Punkt, weil wir dieses Prozessthema, dieses Prozesskostenthema, dieses Optimieren, KI einsetzen, sonstiges. Ich finde viele Sachen wichtig davon. KI kann auch wahnsinnig viel abnehmen, Digitalisierung kann abnehmen. Zum Schluss hast du aber das Thema Beratung, sprich Berater. Mhm. Na, der Kunde kommt zu dir, er möchte was von dir, er möchte einen Service. Und ich finde das so schlimm, auch privat, wenn ich in irgendeiner Form nicht mal meine Telefonnummer auf einer Internetseite finde, wo ich einfach mal ein Thema klären kann. An diesem Chat, gut, kommst du nicht vorbei.
Der Chatbot, genau. Ja.
Dann kannst du vergessen und du fängst dann immer wieder an. Dann hast du aber auch eine Hotline. Ich meine, dann jeder gleich erreichbar ist.
Ja, aber nur
ist
von
nicht schlimm.
9 bis 16 Uhr, ja, und Montag bis Freitag.
Wir müssen auch nicht immer erreichbar sein, aber wir müssen irgendwo einen Weg finden und sei es ein E-Mail-Format oder irgendwas, wo mal einer antworten kann, ja, wo man einfach mal einen direkten Kontakt noch finden kann und nicht, bis sich nicht 3 Stunden in einer Hotline hängt, bis man mal alle Nummern gedrückt hat, um dann vielleicht doch mal irgendwie jemand dran zu haben oder dann legt's auf, ne? Also dieser Service, der fehlt mir tatsächlich. Und das wird halt nicht einfacher.
Okay.
Wir schaffen immer mehr Filialen, sonstiges ab überall.
Was würdest du ändern, wenn du es machen kannst?
Den Menschen wieder in den Vordergrund setzen.
Wie?
Anders erreichbar sein tatsächlich. Mhm. Wie es jetzt tatsächlich für jeden individuell die Erreichbarkeit anbelangt, müsste man gucken. Aber wirklich, wo du eine Chance hast, wieder an Leute ranzukommen,
mit denen
du mit einem echten Menschen redest,
ja.
Dass du sicherlich einen FAQ-Bereich hast, dass du irgendwo sagst, du hast Dinge, die du auch über Frage-Antwort-Spiel durch ein KI beantworten kannst, okay, aber du musst immer noch irgendwo eine Option lassen, Leuten Zugang zu gewähren, die vielleicht auch diese Technik nicht beherrschen. Na, und wir schließen momentan dadurch auch viele Ältere aus, weil sie halt nicht das Handy haben oder weil sie es nicht bedienen können oder weil sie einfach nur die Scheu davor haben. Auf der anderen Seite sind wir mittlerweile in Bereichen drin, wo junge Leute einfach nicht mehr anrufen wollen, weil sie nur noch online irgendwelche Sachen buchen wollen. Na, und da irgendwo einen Zwischenstand zu finden, ist, glaube ich, auch eine Thematik, die ganz cool wäre. Ansonsten, wenn ich mir noch was wünschen könnte, ist im Bereich der Politik eine gewisse Konstanz. Weil dieses rinnen in den Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln und wir haben mal Fördermittel, wir haben mal keine, diese Planbarkeit einfach, das wäre für uns wichtig, weil momentan hat man das Gefühl, jeder wartet irgendwo ab. Aber auf was wartet man denn? Die Mieten werden teurer. Na, also es ist jetzt auch nicht so, dass die Immobilienpreise unbedingt günstiger wären, in manchen Regionen vielleicht, aber so in den Städten eher nicht. Und insofern Verlässlichkeit, Konstanz, Planungsfähigkeit wäre auch ein ganz tolles Thema.
Du hast jetzt so viele Ansatzpunkte genannt. Also ich glaube, derjenige, der das jetzt hört und möglicherweise in einer verantwortungsvollen Position ist, kann jetzt aus dem, was du ausgeführt hast, ganz viel mitnehmen als Arbeitsauftrag zum Umsetzen. Ja, hoffentlich wird es
Richtig.
auch gehört, ja.
Richtig. Also ich hoffe, ne, ich meine, das ist bei vielen Themen ganz schwierig. Ne. Ich meine, Fördermittel freuen wir uns alle, wenn es welche gibt. Nehmen die auch gerne mit.
Programme gibt es ja ganz viel,
Es
aber
gibt.
dann heißt es gerade Haushaltssperre und
Nee, es ist
dann.
auch viel zu kompliziert. Ne. Also wir sollten vielleicht, wenn wir zum Beispiel Sanierung anfangen wollen, wir sind in der Sanierungsquote viel zu niedrig, um die Ziele zu schaffen. Irgendwo mal klimaneutral zu werden. Ne? Und das schaffen wir aber nicht dadurch, dass wir jedes Objekt einzeln betrachten, weil da hast du überall eine einzelne Rechnung, du beschäftigst den Energieberater und so weiter und so fort. Und das dauert alles, wenn wir da nach Gebäudetypologie anfangen. Ne? In der Straße hast du Reihenhäuser, die sehen eigentlich alle gleich aus, bis mal ein bisschen Gaube hier, da, anderer Zaun, sonstiges. Na, aber Grundthematik ist, es ist ungefähr das gleiche Gebäude. Und wenn man da Sachen vereinfachen kann, und das kann
Das kann
man,
man.
na, und das kann man auch in der Fördermittelthematik, wäre das einfacher, ne? Weil das muss ja auch einer wieder bearbeiten auf Seiten des Förderinstitutes. Und wir haben durch unsere Förderung, die wir aktuell haben, die Kosten eher verteuert. Muss man auch dazu sagen, weil eine Wärmepumpe, mittlerweile bist du irgendwo um die 30.000 Euro, die ist eigentlich nicht so teuer.
Aber weil die Förderung dem Hersteller sagt, okay, du kriegst ja eh die Hälfte geschenkt, dann machen wir es jetzt gleich
Es
mal doppelt so teuer.
ist halt um einiges teurer geworden. Und da ist die Frage, wie macht man es richtig? Na, ich meine, bei Elektroautos hast du es auch gesehen, die Förderung war weg, danach waren die Autos auch in einem anderen Preissegment. Und vielleicht wäre es tatsächlich wieder mal ein Thema, um, ich sag mal, kaufen vielleicht auch attraktiver zu machen, doch mal das Thema Grunderwerbsteuer anzugehen, diese Nebenkosten ein bisschen zu reduzieren, dass man dadurch andere Ansätze bringt. Aber es ist halt dann wieder die Frage, wer ist für welche Steuer zuständig, der Bund, das Land und so
Siehst du,
weiter. Es ist
wieder so ein
alles viel zu
föderales Thema,
kommen, es ist
genau.
viel zu komplex, ne? Und vielleicht um ein Thema noch mit dem ja, Moonthinking mit reinzubringen, was ich auch wichtig finde, wir müssen die Leute, die jungen Leute anders mitnehmen. Und ich rede schon lange, dass es gut wäre, einfach schon in der Schule das Thema Finanzthemen in die Ausbildung reinzunehmen. Das wäre mir persönlich wichtig, weil ich sehe, was passiert, wenn das nicht passiert. Ich sehe, wie gesagt, ganz viele PayPal-Kredite, sonstiges. Sehr schwierig. Sehr schwierig. Also dieses mit Geld umgehen können ist nicht ganz einfach.
Du schließt dich unaufgefordert in die Reihe der Gesprächspartner an, die auch in der Vergangenheit hier bei uns im Podcast genau das gleiche Thema angesprochen haben und
Richtig.
sich genau das gleiche Thema wünschen. Wir reden von Finanzbildung, die bei jungen Leuten anfängt, schon im Kindergarten
Ja.
teilweise, mindestens in der Schule, ja, eine gewisse eine Mündigkeit, eine Souveränität mitbringen beim Umgang mit Geld.
Richtig.
Wunderbar. Bianca, ich danke dir sehr
Sehr gerne.
für deine vielen Gedanken
Wenn man
und
einmal anfängt.
ja, genau. Okay, dann freue ich mich, das von vorhin aufgeworfene Thema beim nächsten Mal zu vertiefen und mit deinem Geschäftspartner wieder neu aufzugreifen. Ich drücke dir so die Daumen, dass du das alles umsetzen kannst und dass diese Wünsche aus dem Moonshot-Thinking, die du jetzt aufgeworfen hast, möglicherweise ganz, ganz bald auch in Erfüllung gehen.
Ich danke dir.